So, guten Morgen. Wie gesagt, ich heiße John Wanderelst. Ich bin heute da mit meiner Frau Katrin, unsere zwei Söhne. Und es ist für mich immer besonders, hier zu sein. Erstmal, wenn ich schaue, sehe ich noch ganz viele Gesichter, die ich kenne von damals. Das ist schön, freut mich. Da, auf dieser Seite. Und eine zweite Sache ist immer ganz besonders, wenn ich hier, oh, da auch. Wenn ich hier stehe, vor 16 Jahren stand ich hier, und hier habe ich mein Eheversprechen abgegeben. Genau da. So, ich arbeite am Rand der Wüste und das ist immer wichtig. Ohne Wasser geht man nirgendwo hin. Deshalb habe ich mein Wasser mit dabei hier auf der Bühne. So, der Titel meiner Predigt. Genau, noch nicht. Genau. Der Titel ist von Sklaven zu Söhnen und Töchtern. Und mit dem Titel habt ihr schon die Kernaussagen der Predigt. Wir waren Sklaven. Wir wurden befreit, losgekauft, freigekauft. Und wir bekamen eine neue Identität, Söhne und Töchter. Drei Punkte, klassisch, oder? Und das ist auch die Kernaussagen des Textes, den ich ausgesucht habe. Der Text ist Galater, Kapitel 4, Vers 3 bis 9. Dann lesen wir das erstmal zusammen. Also Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 3 bis 9. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, Tochter. Wenn aber Sohn, Tochter, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Soweit unser Text. Punkt 1, wir waren Sklaven. Im Galaterbrief, Paulus schreibt an eine Gemeinde in Galatien, Kleinasien. Ich brauche schon ein bisschen Wasser. Und er hat zwei Gruppen im Blick. Also in dieser Gemeinde sind die jüdischen Christen und die nicht-jüdischen Christen. Die nicht-jüdischen Christen, es ist quasi der Rest. Leute aus Rom, aus Kleinasien, und die sind beide in der Gemeinde. Und Paulus sagt in Vers 3 und Vers 8, beide Gruppen, wir waren versklavt, wir waren Sklaven. Sklaven von was? Die eine Gruppe waren Sklaven von dem Gesetz des Alten Testaments, die jüdischen Christen. Und die nicht-jüdischen Christen, in Vers 8, dientet ihr Götter von Götzendienst. Also beide waren im selben Status. Man könnte sagen, auf den ersten Blick, das sieht anders aus. Die eine haben ein Problem mit dem Gesetz und die andere haben ein Problem mit Götzendienst, mit Idolen. Sieht anders aus. Aber Paulus macht klar, und das ist das Geniale dabei, weil das ist dann sehr leicht auf uns zu übertragen, eigentlich waren wir alle den Grundsätzen der Welt unterworfen. Die Grundsätze der Welt. Was ist das, die Grundsätze der Welt? Nicht kompliziert. Das ist einfach die tiefe Überzeugung, die eine Kultur untermauern. Also das ganze Denken, das ganze Handeln der Menschen sind von diesen Grundsätzen der Welt quasi geprägt. Das sieht natürlich anders aus in Galatien als heute, aber gibt es heute noch die Grundsätze der Welt? Ja, natürlich. Sind die hier gleich wie im Chat, wo ich arbeite? Nein, aber es gibt die. Als Bild könnte man natürlich diese Eisberg nehmen. Diese Grundsätze der Welt sind Sachen, die in unserer Gesellschaft und in uns tief verankert sind. Und das prägt unser Denken, unser Christsein, unser Leben, unser Handeln. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo sehr stark die Überzeugung da war, aber eine unausgesprochene Überzeugung, das hat niemand gesagt, aber du bist wer, wenn du Erfolg hast im Beruf. Wenn du im Beruf Erfolg hast, dann bist du wer. Das war ein Gesetz in der Familie. Und im Nachhinein sehe ich, dass diese Grundüberzeugung hat die ganze Familie geprägt. Meine Oma hat mich immer gefragt, hast du gute Noten gekriegt? Die Onkels haben sich tot gearbeitet im Beruf und dahinter stand, hätte natürlich niemand gesagt, aber dann dahinter stand, ey, du bist jemand, wenn du Erfolg hast. Natürlich, ich habe das aufgesaugt und ich habe ganz lang nach diesem Regel gelebt, auch als Christ, auch als Missionar und als Student sowieso, als Linguist. Ich habe ganz lang gelebt mit diesem Grundsatz tief in mir, ich bin jemand, wenn ich Erfolg habe. Und wer will nicht jemand sein? Wer will nicht wer sein? Wir alle. Deshalb habe ich mich da schön überarbeitet, weil dieser tiefe Grundsatz der Welt in mir aktiv war. Genau, das habe ich gerade erklärt mit dem Grundsatz der Welt, dieser Unterbau. Der Wendepunkt. Der Wendepunkt, Gott sei Dank, es gibt einen Wendepunkt. Ja? Wenn ich jetzt sage Amen, das ist nicht so schön. Ja? Dann geht man Sonntag, dann geht man Sklaven, das ist nicht so top. Ja? Also es gibt einen Wendepunkt. Ja, das Evangelium ist auch eine gute Nachricht, ja? Sonst wäre auch keine gute Nachricht. Also, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Ganz schön zu sehen, wer interveniert, wer ist am Werk? Gott. Erinnert ihr euch dieses Gleichnis von Lukas 15? Das prägt meinem Leben so sehr seit ein paar Jahren. Der verlorene Sohn kommt nach Hause, wir kennen das alle. Und wer läuft auf wen zu? Das ist der Vater. Und das ist wirklich das Kern unserer Evangelium. Das ist der Vater, der macht den ersten Schritt. Gott interveniert. Das ist Evangelium. Und zweitens, was kostet dem Vater? Nichts? Nein. Es kostet ihm seinen Sohn. Und natürlich für uns ist immer abstrakt, Gott, also für mich, Gott gibt seinen Sohn. Aber immer wieder denke ich, ich habe jetzt meine zwei Söhne und ich, ey, also sorry, aber ich würde für nichts meine zwei Söhne aufgeben. Und immer wieder muss ich mich sagen, aber du hast für mich deinen Sohn gegeben. Meine Güte, es hat dir schon was gekostet. Und da, ich denke, kriegt man auch einen Einblick ins Herz Gottes dadurch. Also Gott macht den ersten Schritt. Gott sei Dank, wir hätten das nicht machen können. Wir waren Sklaven, gebunden. Und dieser Wendepunkt hat zwei Aspekte. Das sieht man im Vers 5. Wir sind frei gekauft durch den Tod Jesu am Kreuz. Okay? Versöhnt. Gott hat uns mit sich versöhnt. 2. Korinther. Er hat uns mit sich versöhnt. Aber es gibt auch einen zweiten Schritt. Und den vergessen wir manchmal. Wir leben vor allem mit sehr bewusst auf dem ersten Schritt. Okay, ich bin jetzt versöhnt mit Gott, alles in Ordnung, klar. Aber der zweite Schritt ist genauso wichtig. Schritt 1, Jesus stirbt am Kreuz. Schritt 2, Jesus lebt. Jesus lebt in uns. Und das gibt uns ganz andere Möglichkeiten. Das gibt uns eine neue Identität, Söhne und Töchter durch Jesus. Und wir haben ganz neue Möglichkeiten zum Leben, auch hier und jetzt. Klar, das ewige Leben, aber das hat schon jetzt angefangen. Und dieser zweite Aspekt des Evangeliums, das Leben Jesu jetzt, heute Morgen, in deinem Leben, das eröffnet ganz andere Möglichkeiten. Und das ist Lebensqualität. Ich höre immer wieder der Begriff Lebensqualität. Hören wir überall mit IKEA und so weiter. Okay, ja, aber wirkliche Lebensqualität, das ist aus diesem dieser Quelle zu leben. Der Text geht weiter und Paulus wird dann Vorteile von dieser neuen Identität auflisten. Das ist in Vers 6 und 7. Weil ihr nun Söhne seid und Töchter, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft aber Vater. Du bist also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, Tochter. Wenn aber Sohn, Tochter, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Ich weiß, ich habe eine ältere Übersetzung genommen, weil es gefällt mir manchmal relativ nah am Urtext zu sein. Ich habe da 4 Vorteile gefunden in diese 2 Verse. Jetzt von unserer neuen Identität. 4. Vorteil 1. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Man könnte sagen, na und? Ja, na und, das verändert eigentlich alles. Weil das ist die Power. Also wir haben in uns Power. Und ich habe diesen Satz gehört und ich vergesse diesen Satz nie. Das christliche Leben ist nicht einfach. Das christliche Leben ist nicht schwierig. Das christliche Leben ist unmöglich. Wir können nicht das Leben leben, die sich Gott für uns ausgedacht hat, ohne diesen Power. Das wird nicht klappen. Wir versuchen immer wieder, aber das wird nicht klappen. Wir haben diese Power in uns. Das ist Vorteil 1. Und unsere Aufgabe ist nicht versuchen, die Power selber zu generieren. Ist nur die Power ein Stück weit, sich für diese Power zu entscheiden. Also der Strom ist da, wir müssen nur einschalten, aber nicht versuchen, selber der Strom zu sein. Das führt zu Erschöpfung. Vorteil 2. Wir dürfen Gott Abba-Vater nennen. Diesen großen Gott, diesen Gott-Schöpfer. Abba ist ein Kosename, ist Papa. Und wir dürfen näher mit dem himmlischen Vater erleben. Also ich bin schon ein alter Hase inzwischen. Es gibt noch ältere Hase hier, aber ich bin schon ein alter Hase. Seit Jahren höre ich, man sieht auch Andachtsbücher. Jesus ist im Raum und wartet auf dich, dass du dich hinsetzt. Ich habe immer gedacht, was soll das? Aber immer mehr verstehe ich, durch die Nähe des himmlischen Vaters, wieso ist es für uns sehr wichtig? Weil das erfüllt unsere tiefsten Bedürfnisse. Deshalb ist es so wichtig für uns und so relevant. Das ist keine Option eigentlich. Und wenn wir versuchen, mit Geld, mit Erfolg im Beruf, mit Sex, mit alles Mögliche, schöne Autos, keine Ahnung, die Erfüllung zu finden, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht. Wir sind so designed, wir sind so geschaffen, dass wir diese Intimität mit dem Vater brauchen. Und die Tür ist offen sozusagen. Vorteil 3. So bist du also nicht mehr Knecht. Wir haben uns gesungen vorher, wir sind tatsächlich neue Kreaturen. Also wenn du Ja zu Jesus sagst, bist du tatsächlich eine neue Kreatur. Du bist von Grund auf anders. Aber interessanterweise, wieso weiß ich nicht, oder ich habe Ideen, aber ich weiß es nicht ganz genau. Es gibt aber keine Löschtaste für unsere alten Gewohnheiten. Unsere alten Denkmuster, was wir aufgesaugt haben, hier und da in der Familie, in der Kultur. Dafür gibt es keine Löschtaste. Das ist eine Spannungsfeld. Wir sind neue Kreaturen. Das stimmt hundertprozentig. Aber wir kommen in dieses Neusein mit alten Denkmustern. Aber das, was neu ist, früher hatten wir keinen Gegenpol. Wir waren diese ganze Denkmuster völlig ausgeliefert. Aber jetzt haben wir die Wahrheit als Gegenpol und wir haben wirklich eine Entscheidungsmöglichkeit. Das ist für mich auch neu. Früher habe ich gedacht, ja, ich werde nur getrieben von Sachen, aber das stimmt nicht. Wir haben tatsächlich in Christus eine neue Entscheidungsmöglichkeit, eine Wahl für diese alte Denkmuster oder für die Wahrheit. Und wir haben die Wahrheit. Wir haben das ist ganz konkret da, als Buch, als Sätze, die man gegen diese alte Muster, quasi dagegen halten kann. Immer mehr denke ich, unsere Aufgabe ist nur, sich entscheiden täglich, mehrmals täglich, für diese neue Wahrheit, für die Wahrheit, gegen diese alte Muster, die uns prägen. Zurück zu meinem Beispiel. Ich habe gesagt, ich war so aufgewachsen mit, ah ja, wenn du Erfolg hast im Beruf, bist du wer. Immer wieder, das spüre ich auch in mir. Oh, wenn die Predigt gut läuft, wenn die Leute zufrieden sind, oh, da bin ich wirklich wer. Das prägt mich. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, stopp. Ich habe einen Stopp. Nein. Klar, ist schön, wenn es klappt und wenn es was... Ja, aber das prägt mich nicht in Tiefsten. Was tief ist, ich bin geliebter Sohn des Vaters, Punkt. Ob ihr zufrieden seid oder nicht. Genau. Aber das ist eine Befreiung. Deshalb verstehe ich es immer, Johannes 8, 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Diese Verbindung von Wahrheit und Freiheit ist mir so wichtig geworden. Vorteil 4, wir sind Erbe. Das ist auch interessant, wir sind Erbe. Ich habe mich natürlich gefragt, wenn man Erbe ist, was ist interessant? Ja, was ist aber die Erbschaft? Wenn es 5 Euro ist, ist nicht so spannend. Ja? Aber die Erbschaft in diesem Fall ist nicht Geld, sind die Verheißungen der Bibel. Das sieht man ganz klar im Galaterbrief. Paulus spricht viel von was die Verheißung und er sagt, ihr seid die Erbe davon. Das Segen von Abraham, diese ganze Verheißungen, das ist für euch. Ihr könnt das in Anspruch nehmen. Ihr seid Erbe. Für mich ein ganz praktisches Beispiel, Erbe zu sein oder als Erbe zu leben. Jesaja 41, 10. Gott sagt, ich bin bei dir, ich helfe dir. Ich kam hier heute Morgen, da, predigen und so. Ey Vater, du bist da, oder? Du hilfst mir, du hast es gesagt. Ich bin Erbe. Ich kann hier stehen auf der Tatsache, er hilft mir. Und das ändert schon mein Leben. Jetzt der letzte Punkt. Lebe, was du wirklich bist. Was sagt Paulus im Vers 9? Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Wollten die Galater sich zurückgehen? Wollten sie das? Nein, sie wollten das nicht. Sie haben es einfach nicht bemerkt. Deswegen schreibt Paulus auch diesen Brief. Die haben es einfach nicht bemerkt, dass sie sich wieder nach alten Sachen quasi neu orientieren. Die haben es gar nicht bemerkt. Deshalb schreibt Paulus und sagt, oh, aufpassen, dahin, nicht dahin, das bringt gar nichts. Das habt ihr schon probiert, das bringt gar nichts, dahin. Und ich denke, wir sind da auch, wir müssen auch aufpassen. Wenn wir nicht aufpassen, können wir als Christ sein, also im Status, das wird nicht sich ändern, unsere Identität wird sich nicht ändern, aber wir können trotzdem als Sklave leben und das ist eigentlich nicht schön. Genau. Und interessanterweise wird Gott uns nicht die Verantwortung abnehmen, als Söhne zu leben. Also wichtig ist die Arbeitsteilung. Oh, habe ich gar nicht gesehen, dass so viele Leute mit Anzug da sind. Gut, die Arbeitsteilung. Gott lässt uns eine Verantwortung. Das ist unsere Verantwortung. Aber das ist die Gnade und die Hilfe Gottes. Und ich habe es erlebt, sonst ich erzähle gleich. Die Hilfe von Gott in unserem Leben ist massiv. Und die Gnade ist immens. Das muss man wirklich im Verhältnis. Aber wir haben unsere Verantwortung. Ich sehe immer meine Verantwortung als einen kleinen Kreis in dem riesigen Kreis. Und das wird uns Gott nicht abnehmen, weil Gott will keine Babys. Der Herr, der will erwachsene Kinder und keine Babys. Und das nimmt er uns nicht ab. Aber der hilft uns, wie ein Papa, der ein Kind beibringt, zu laufen. In 2020, deshalb kamen wir auch jahrelang nicht mehr hier, ich bin gelandet in einer Klinik für Psychosomatik. Die Diagnostik war Erschöpfungsdepression und Angststörung. Direkt als Missionar, ja, direkt von Afrika, pup, in die Klinik. Sehr lang wusste ich nicht, was ist los? Wie bin ich hier gelandet? Ich habe doch wirklich Arbeit gemacht. Was mache ich hier? Und ich habe natürlich auch gedacht, ich bin gar nicht wie diese Leute. Ich tick doch normal. Was mache ich hier? Und dann mit der Zeit, das hat lange gedauert, aber es wurde mir immer klarer, Es gibt in meinem Leben, auch wenn ich Christ bin seit 25 Jahren, gibt es tiefe Überzeugungen, die mich kaputt machen, die mein Leben kaputt machen. Die sind da sehr tief und die machen mein Leben kaputt. Sachen wie erwähnt, durch Erfolg kriege ich Anerkennung. Ich werde endlich mal jemand durch Erfolg. Oder Gott ist streng, es ist nie genug für Gott. Oh, du hast was gemacht, du denkst, bist du zufrieden? Nein, es reicht nicht. Gott ist nicht so berechenbar. In Afrika können meine Kinder sterben, alles kann passieren. Gott ist überhaupt nicht berechenbar. Der zieht sich sogar zurück, wenn es hart auf hart kommt. Und wir werden nicht genug haben. Oh lol, wir werden wirklich nicht genug haben. Wir sind wirklich bald in Not. Also solche Sachen, ja, und die Liste ist lang. Ich denke, ich bin bei 17. Ich schaue ein bisschen, was da alles da ist. Die Liste ist lang und das hat mich wirklich kaputt gemacht. Und eines Tages saß ich da und das kam wie eine Erkenntnis, die Wahrheit macht mich frei. Medikament, Psychotherapie, das hilft alles, das ist gut. Aber in meinem Leben, die Wahrheit macht mich frei. Das ist die Waffe, die ich habe. Und das gibt mir eine neue Lebensqualität. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er mich aus diesem Loch rausgeholt hat. Also, ich bin dann zu Ende. Fast. Eine Warnung. Könnte man sagen, eine Ermutigung, aber ich habe mich für das Wort Warnung ein bisschen prägnanter. Es ist eine Warnung. Schmeißt die Sklavenmentalität aus eurem Leben raus. Es ist wirklich nicht leicht zu entlarven, das weiß ich. Bei mir hat die Klinik gebraucht. Weil es ist so normal und so tief in uns. Und lebe, was du bist, ein Sohn, eine Tochter. Wie macht man das? Ist immer die große Frage. Wie? Wie geht es Montagmorgen? Wie? Weil das ist so, das geht nur im Praktischen. Ja? Also wenn es so schöne Sätze bleibt, das bringt gar nichts. Wie? Und da habe ich zwei Gewohnheiten, die helfen, dass die Wahrheit tiefer im Herz kommt, dass diese, man könnte sagen, Lebenslügen endlich mal rauskommen und mehr diese Wahrheit kommt. Präge dein Denken mit der Wahrheit. Gewohnheit 1. Also fühlt dich oft mit der Wahrheit, wie ich das mache. Jeder kann anders machen. Also ich sage nur, wie ich das mache. Es gibt Bibellisten. Also Bibelstelle, Listen mit wer ich bin und wer ist Gott, wer ist mein Vater. Und ich lese das mir vor sozusagen. Ich predige mich. Ich predige zuerst meine Seele und sage, John, hey, du bist, Gott sorgt für dich. Ich sorge für dich. Okay, das ist die Wahrheit. Darauf kann ich bauen. Du sorgst für mich. Punkt. Das ist wie Zähne putzen. Und ich spreche nicht von stiller Zeit. Ich spreche von einer Gewohnheit, im Alltag, mehrmals am Tag. Gewohnheit 2. Entscheide dich immer wieder neu für die Wahrheit. Wenn man, das ist manchmal auch interessant, das ist ein bisschen so wachsam. Wie handle ich eigentlich? Wie handle ich? Und dann schauen, weil was wir sagen, ist sehr trügerisch. Was wir können alle sagen. Ich habe jahrelang über die Gnade Gottes gesungen, aber in meinem Herz war ein anderes Gesetz da. Also es ist immer interessant zu schauen, wie handle ich eigentlich? Oder wie fühle ich? Oder was sind die tiefsten Gedanken da? Was ist das? Und einfach schauen, wenn man was entdeckt, ey, das ist eine Lebenslüge, das macht mich kaputt. Einfach wieder sagen, okay, das ist tief verankert da, aber die Wahrheit ist und sich die Wahrheit sagen. Eine passende Wahrheit in der Bibel. Und es gibt genug Beispiele in der Bibel. Also immer wieder sich quasi Stopp sagen, das ist etwas, was mich frisst, aber die Wahrheit ist das. Wenn ich komme wieder, oh, ich bin ein Würmchen oder ich störe, das war bei mir sehr stark, ich störe doch. Ich störe nicht, ich bin wichtig für meinen Vater. Jesus hat sogar gesagt, er will mich einen Platz vorbereiten. Also da bin ich nicht so störend, wenn er für mich einen Platz vorbereitet. Genau, für mehr habe ich am Büchertisch habe ich auch diese Kärtchen, in diese Bibelstellen und auch noch weitere Gewohnheiten, die ich kennengelernt habe. Ah, genau, ich komme zum Abschluss tatsächlich. Das Hören dieser Predigt bringt leider nichts, muss man auch klar sagen. Es ist wie Rückenübungen für Rückenschmerzen. Ich habe lange Seminar besucht und so, ich hatte immer noch die Rückenschmerzen. Bis ich irgendwann kapiert habe, ja, die Übung muss ich auch machen. Ja. Ah ja. Also, das Gewohnheiten, das fängt an, sich zu entfalten, die Wirkung, wenn man es tut. Das ist wie so viele Sachen. Ich finde immer cool, das geistliche Leben ist so natürlich ein Stück weit. Auch übernatürlich, aber es gibt auch einen ganz natürlichen und banalen Aspekt des geistlichen Lebens. Genau. Wie gesagt, ich habe es erlebt. Ich war betriebsblind und veränderungsresistent. Bei mir hat eine große Krise benötigt. Und dann habe ich bemerkt, es ist eigentlich traurig, aber dass ich viele Jahre, also es ist natürlich nicht immer schwarz-weiß, also ich habe schon Teil des Sohnes verstanden, aber ich habe auch echt massiv als Sklave gelebt, muss man auch sagen, auch in Afrika und so weiter und so fort. Und das will ich einfach nicht mehr, weil das brauche ich auch nicht mehr. Und ich wollte einfach euch sagen heute Morgen, was ist es mit euch? Genau. Eine Fußnote. Diese Predigt ist nicht meine Predigt. Das ist die Predigt von mir und von Katrin. Weil wenn ich hier was mache und vor den Leuten stehe, ist Katrin, die mich den Rücken frei hält. Und das wollte ich auch sagen. Amen.